Ja, vielen Dank. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Ein tolles Lied. Danke auch für das, liebe Geli, was du erzählt hast von deiner Schwiegermutter. Ja, und dass du uns einfach da so mitgenommen hast, wie sie das gemacht hat. Thea Eichholz hat dieses Lied geschrieben, als ihr Mann wusste, er wird nicht mehr lange leben. Und von daher ist das nicht nur so ein Lied vom grünen Teich Schreibtisch geschrieben, sondern etwas, was sie tagtäglich erlebt hat. Und gesagt hat, so wie mein Mann sich jetzt daran gewöhnt, in die Ewigkeit zu gehen, so will ich mich auch daran gewöhnen, denn da kommt noch was. Erlaubt mir, bevor ich anfange mit meiner Predigt zum Ewigkeitssonntag, noch etwas zu sagen, was mir meine Frau aufgetragen hat. Also, ich soll ganz, ganz herzlich zwei Männern danken. Das ist einmal der Markus Falz und der Dirk Krutzki, die fleißig den Malerpinsel geschwungen haben. Und siehe da, unser Kinderstundenraum da unten ist wieder so richtig schön geworden. Herzlichen Dank dafür. Und auch den Kindern, die sind jetzt schon weg, die Bilder gemalt haben, dem Christoph, der diese Bilder entsprechend aufgehängt hat, und der Familie Lämmlein, die eben sie aufs Holz gezogen hat. Also da unten sieht es jetzt so richtig schön wieder aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal runtergucken und staunen und euch freuen. Dank auch dir, lieber Frank, dass du für neues Licht sorgst im kleinen Saal. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Ich glaube, das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel, weil Gott eben noch unvergleichlich viel mehr für uns bereithält, als wir ahnen. Wir haben gerade schon einen wunderbaren, vielleicht einen der schönsten Texte des Neuen Testaments gehört aus Offenbarung 21. Ich lese uns dazu den heute vorgeschlagenen Bibeltext aus Jesaja 65, die Verse 17 bis 19 und dann 24 bis 25. Ich, sagt Gott der Herr, schaffe. So fängt die Bibel an. So ist es heute und morgen und so wird es auch nochmal sein, wenn diese Welt vergangen ist. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Freut euch vielmehr, freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringen werde. Denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks und seine Bewohner zu einer Quelle der Freude verwandeln. Ich selbst werde mich an Jerusalem freuen und über mein Volk fröhlich sein. Und der Klang von Weinen und Klagen soll dort nicht mehr zu hören sein. Klammer auf, Pfarrer Ackermann meinte heute Morgen, man muss sich damals Jerusalem so vorstellen wie Nürnberg nach 1945. Da war alles in Schutt und Asche. Und dann kommt Gott und sagt durch seinen Propheten solche Worte. Ich mache jetzt einen Sprung und lese weiter ab Vers 24. Noch bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. Während sie mir noch ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Schlangen werden sich von Staub ernähren. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan, spricht der Herr. Was für ein Text. Liebe Gemeinde, im späten Mittelalter zerbrach man sich die Köpfe, ob es einen Seeweg in das Land der Gewürze gibt, nach Indien. Man suchte an der Südspitze Afrika, aber bisher war es niemandem gelungen, dieses gefürchtete Kap der Stürme zu umsegeln. Viele Schiffe war es schon zum Verhängnis geworden. Endlich gelang es dem Portugiesen Vasco da Gama, dieses Kap zu umsegeln und tatsächlich den Osten zu erreichen. Nun zweifelte niemand mehr, dass es tatsächlich um Afrikas Südspitze herum einen Weg nach Indien gibt. Und so wurde dann der Name dieses gefürchteten Kaps verändert. Es hieß nicht mehr Kap der Stürme, wie wir wissen, sondern es heißt jetzt heute Kap der guten Hoffnung. Ich finde, das ist ein schöner Name auch ja, für das, was an Ostern passiert. Als Jesus von den Toten aufersteht, für das, was wir heute besonders gedenken am Ewigkeitssonntag. Der Tag Ostern, Auferstehung heißt eigentlich Kap der guten Hoffnung. Karfreitag war das Kap des Todes. Heute denken wir in besonderer Weise an die Menschen, von denen wir Abschied genommen haben. Geli hat schon gesagt, am 24. Oktober trauerten wir mit Hirz um unsere Irmgard, die an diesem Tag beigesetzt wurde. Am 29. Juni nahmen wir Abschied von Helmut Roth. Das waren Menschen, die zu unserer engen Gemeinde gehört. Es gibt aber auch Menschen außerhalb unserer Gemeinde von Angehörigen, die hierher kommen. Ich erinnere einmal, am 16. März wurde Ludwig Grasselt beerdigt. Er ging früher hier in den Jugendkreis. Am 18. April Richard Straube. Ich sehe ihn noch beim 100-Jährigen hier zu erzählen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die Gott auch mit diesem Mann geschrieben hat. Am 5. Juli trauerte unser Frank Böhner um seinen Stiefvater. Und so hat jeder Menschen, von denen er Abschied nehmen musste in diesem Jahr. Was für ein Trost für all die, die eines wissen. Der hat an Jesus geglaubt und der wird leben, weil Jesus gesagt hat, ich lebe und du wirst auch leben. Was für ein Geschenk, dass es schon vor Jesus Propheten im Alten Testament gab, wo ich sagen kann, denen ist so ein kurzer Moment geschenkt worden, dass sie hinter das Kap des Todes blicken durften. Unser heutiger Predigtext ist so ein heller Ausgangspunkt, so ein heller, ja, Lichtstrahl an einem trüben Tag. Eine lebendige Hoffnung. Das ist es, woran uns der Ewigkeitssonntag erinnert. Er erinnert uns, dass wir sterbend, wie es mal jemand gesagt hat, zum Leben gehen. Was für ein schöner Ausdruck. Wir gehen sterbend zum Leben. Ich denke an ein Missionars-Ehepaar in Neuguinea, die 4 Kinder hatten. Ihre 3 ältesten Kinder gingen hier in Europa zur Schule. Ihr jüngstes Kind war bei ihnen. Und genau dieses wird todkrank und stirbt. Der Schmerz der Eltern war natürlich riesengroß. Und der Vater machte sich dann schweren Herzens an dieser Arbeit, einen Sarg für seinen kleinen Sohn zu zimmern. Ein Einheimischer, der ihn beobachtete, fragte ihn dann voller Mitleid, wirst du jetzt von uns weggehen? Und er sagte, nein, ich bleibe bei euch. Ja, aber was ist denn dann mit deinen anderen Kindern? Nun, sagte der Missionar, die sind in der guten Hand unseres Gottes. Der Einheimische schüttelte nur staunend den Kopf und meinte, ihr Christen seid schon merkwürdige Leute. Ihr habt so ganz andere Augen. Ihr könnt durch den Horizont sehen. Plötzlich horchte der Missionar auf. Er hatte schon ganz lange nach einem Wort für Hoffnung gesucht. Bisher hatte er es mit Warten übersetzt, aber jetzt war klar, Hoffnung heißt in dieser Sprache durch den Horizont sehen. Genau das möchte der Ewigkeitssonntag uns auch schenken, dass wir durch den Horizont sehen. Und genau dazu will uns dieser Text helfen. Was sehen wir denn da, wenn wir durch den Horizont sehen? Erstens, hinter dem Horizont ist Freude. Sieh, fordert Jesaja sein verzagtes Volk auf. Sieh, was Gott schafft. Eigentlich wollten ja wir immer wir Menschen was Neues schaffen, neue Erde. Aber was daraus wird, das sehen wir selber. Sieh, was er in Aussicht stellt. Sieh, sagt Gott, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Überlegt mal, was hier steht. Wir denken gerne dran, wir leben sogar gerne hier. Und das sollen wir mal vergessen? Das kann man ja dann nur, wenn etwas unvergleichlich viel Schöneres kommt. Niemand wird es mehr zu Herzen nehmen. Und dann dieses Wort. Freut euch vielmehr, freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringen werde. Ganz ehrlich, diese Freude, von der Jesaja hier spricht, die ist uns normalerweise angesichts des Todes doch sehr fremd, oder? Normalerweise sind wir an der Schwelle des Todes von unserer Trauer, von dem Schmerz gefangen, von dieser Tatsache, jetzt ist alles aus, vorbei und zu Ende. Es ist plötzlich alles ganz anders. Und normalerweise fällt es uns sogar persönlich oft schwer, diese Trauer zuzulassen, ja auszuhalten. Und genau das ist wichtig. angesichts des Todes. Wir müssen nicht immer stark sein. Wir dürfen schwach sein. Wir dürfen sogar trauern. Und jeder trauert anders. Das ist auch wichtig zu sagen. Also, wir dürfen traurig sein, hilflos sein. Aber, und das ist das, was der Text uns jetzt hier sagt, wir dürfen auch wissen und glauben, dass der Weg durch das dunkle Tal des Todes zu einem Tor der Freude führt. Ich habe mal gezählt, 6-mal ist in diesem Predigtabschnitt von der Freude die Rede über das, was Gott schaffen wird. Ist uns das noch gegenwärtig, wenn wir trauern? Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist ein Gott der Freude. Und deshalb beschreibt uns auch das Neue Testament, deshalb beschreibt uns auch Jesus immer sehr schöne Bilder, wenn er von der Ewigkeit spricht. Da spricht er plötzlich von einem Festmahl. Ja, er spricht von einem Hochzeitsfest. Also, ich kann mir jedenfalls die Wiedersehensfeier mit Jesus, mit all denen, die ihm vertraut haben, nicht als todernste Versammlung vorstellen. Ihr vielleicht? Jesus sagt, geh ein zu meines Herrn Freude. Das sagt er zu allen, die ihm treu gedient haben. Zu meines Herrn Freude. Bitte, da kommt noch Freude, trotz aller Trauer. Gott ist mit seinem Wirken also noch lange nicht zu Ende. Wir gehen mit unserem Glauben an Jesus in eine Zukunft voller Überraschung und Freude. Gott hat Wunderbares, Neues im Sinn. Gott will, dass wir uns freuen an dem, was er sagt, wie er sagt, was er noch zustande bringen wird. Weil Luther das glaubte, konnte er anders vom Tod reden, als wir es normalerweise tun. Luther sagt zum Beispiel in einer Auslegung zu Johannes 18, darum sollen wir mit fröhlichem Herzen dahin fahren, wenn das liebe Stündlein da ist, das wir von Sünd und allem Unglück zur ewigen Ruhe und Freude gebracht werden. Nein, Luther hat den Tod nicht verniedlicht. Er wusste sehr wohl, was das für eine Macht ist. Aber Luther wollte uns diesen Blick auf den lenken, der eben hinter dem Horizont ist, der uns da hinter dem Kap empfängt. Da besucht ein gläubiger Arzt eine sterbende Frau. Sowohl der Arzt als auch diese sterbende Frau sind Christen. Diese Frau vertraut sich dem Arzt an und sagt, Herr Doktor, mir ist so bang vor dem Sterben. Ich weiß überhaupt nicht, was da drüben ist. Können Sie mir das vielleicht sagen? Der Arzt schüttelt den Kopf und sagt, gute Frau, das weiß ich auch nicht. Die Frau ist ganz enttäuscht und sagt, aber ich dachte, Sie wüssten das, denn Sie predigen doch auch und legen die Bibel aus. Der Arzt antwortet darauf nicht, aber er geht zur Tür. Er öffnet sie und mit spürbarer Freude springt sein Hund herein, den er immer eigentlich dabei hat, aber jetzt draußen warten muss. Und dann sagt er zur Frau gewandt, haben Sie das gesehen, wie mein Hund hier reinkam? Mein Hund war noch nie in diesem Zimmer. Alles ist ihm fremd. Und dennoch, der kam mit ganz großer Freude rein. Was meinen Sie wohl, warum? Na, ist doch klar, sagt die Frau. Ihr Hund wusste, dass Sie, der Herr, hier drin sind. Sehen Sie, meint der Arzt, das ist es. Hinter dem dunklen Vorhang, der Tod heißt, erwartet uns unser Herr. Er empfängt Sie und mich. Und dann ist alles gut. Mehr brauchen wir nicht. Was für ein schönes Bild. Hinter dem dunklen Vorhang ist Freude, weil Jesus mein Herr dort ist. Und deswegen hat es mich auch so berührt, immer wieder auch beim Abschied von Irmgard zu erleben, ja, da ist Trauer, da ist großes Fragezeichen, aber da ist auch getrostes Wissen, da kommt noch was. Was können wir noch aus dem Text entnehmen? Hinter dem dunklen Vorhang ist nicht nur Freude, da ist auch Frieden. Gott verspricht, der Klang von Weinen und Klagen soll dort nicht mehr zu hören sein. Ich denke, was ist denn das für ein Versprechen? Wie sehr sehen wir uns alle nach Ruhe, nach Frieden in dieser Welt? Ihr wisst, was schon im Lauf einer Woche so an Unruhe, an Aufregung manchmal auf uns zukommt, wenn es dann Montag wieder losgeht. Und dann erst noch all die erschreckenden Nachrichten, wie viel Streit und Kampf, wie viel Unfriede und Krieg in dieser Welt. Jeden Menschen, jeden Tag werden Menschen unterdrückt, misshandelt, getötet. Und wenn uns dann noch Nachrichten persönlich treffen von Menschen, die uns lieb sind, das macht was mit uns. All dieses Weinen und Klagen wird es dann endlich nicht mehr geben. Gott wird es nicht mehr zulassen, dass sich Menschen aus Versehen oder sogar voller Absicht Leid und Schmerzen zufügen. Das sagt uns der Text. Endlich wird Frieden herrschen. Äußerlich in dieser Welt, aber auch innerlich in uns. Endlich gehen unsere tiefsten Sehnsüchte in Erfüllung. Nach Harmonie, nach Ruhe, nach Glück, nach tiefster Freude, die nicht mehr vergeht. Endlich werden sich alle Menschen aller Nationen verstehen und lieben. Und da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Endlich werden wir auch nicht mehr übereinander seufzen und einander missverstehen, uns aneinander reiben. Endlich keine Nicklichkeiten, keine Spannung, keine Irritation, keine Verletzung mehr. Das Herausfordernde daran ist, Gott wird diesen Frieden schenken. Aber das Herausfordernde ist, dass Gott schon heute möchte, dass wir nach diesem Frieden uns sehnen, ihm nachjagen. Das ist ja die neue Jahreslosung 2019. Suche Frieden und jage ihm nach, wenn du einer bist, der dem König des Friedens gehört. Ich werde am 1. Januartag darüber dann, so Gott will, noch mehr dazu sagen, aber eins schon vorweg. Lothar Zianetti formuliert mal sehr gekonnt und zugespitzt, wie das aussieht, wenn wir schon heute unserem Nächsten diesen Frieden wünschen. Und zwar, und jetzt Lothar Zianetti, dem da, dem anderen, dem x-beliebigen, dem Wildfremden, der mir wurscht ist, der mich nichts angeht, dem man nicht trauen kann, dem man besser aus dem Weg gehen sollte, dem man schon von Weitem es ansieht, dem da, dem Spinner, dem Blödmann, dem Besserwisser, dem Speichellecker, der nicht so tun soll, dem es noch leid tun wird, der mir es noch büßen soll, der noch was erleben kann, der sich nicht unterstehen soll, dem ich schon noch zeigen werde, dem wünsche ich Frieden. Ich finde das sehr realistisch und sehr cool und toll auf den Punkt gebracht. Ich glaube tatsächlich, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich derjenige bin, der dem da Frieden zuspricht oder eben nicht. Wetten, dass einer, nur einer, einen Unterschied macht. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von der Tannenmeise und der Wildtaube. Da hat die Tannenmeise Zeit, sitzt auf einem Ast und kommt zur Wildtaube und sagt, sag mal, was wiegt eigentlich eine Schneeflocke? Nichts. Nichts. Eigentlich nichts, sagt die Taube. Da muss ich dir eine Geschichte erzählen, sagt die Tannenmeise. Ich saß also auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm. Es fing an zu schneien, ich hatte nichts zu tun und ich habe angefangen zu zählen. Einfach so. Die Schneeflocken fielen ganz lautlos, ohne Schwere und ich zählte. Genau 3.741.952 Schneeflocken waren's. Und dann kam die 3.741.953. Schneeflocke. Du sagtest gerade nichts. Und dann brach der Ast. Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in dieser Frage, sagte zu sich nach kurzem Nachdenken, vielleicht fehlt nur eines einzigen Menschen Liebe zum Frieden in dieser Welt. Sehr nachdenkenswert, wie ich finde. Was bin ich froh, dass Jesus, dieser eine, ganz andere ist, der den Unterschied gemacht hat. Wir werden den Unterschied, den Jesus gemacht hat und gebracht hat, noch weltweit sehen. Und nicht nur wir Menschen werden ihn sehen. Auch die Natur wird ihn sehen, auch unsere Mitgeschöpfe, sie werden diesen Frieden zu sehen bekommen. Denn der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Geht gar nicht, oder? Der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Und die Schlangen werden sich vom Staub ernähren. Gott hat es versprochen. da kommt noch was. Da wird noch etwas ganz neu, ganz anders. Gott ist der Schöpfer der ganzen Natur. Und deshalb erbarmt er sich auch der Tierwelt. Herrlich, kann ich nur sagen, auch wenn es noch unvorstellbar ist. Hinter dem dunklen Horizont ist Freude, da ist Frieden und da ist kurz noch Klarheit. Da wird sich unser neugieriges Fragen in nichts auflösen. Ja, da wird auch das ernsthafte Fragen aufgelöst, das wir alle hier haben. Sagt's nicht der Herr Jesus, an dem Tag, an dem ihr mich wiederseht, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Noch wird unser Glaube hart auf die Probe gestellt. Noch ist Gott unsichtbar, geheimnisvoll, verborgen. Noch leiden wir an unbekannten, unbeantworteten Fragen. Doch hinter dem dunklen Horizont wird Klarheit sein. Noch gibt's im Gespräch mit Gott Tonstörungen. Noch gibt's sie, aber bald wird es so sein, dass sie entstört sind. Hier heißt es in Vers 24, noch bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. Während sie mir ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören. Wie war das? Gott wird mitten unter ihnen wohnen. Ich glaube, enger kann die Verbundenheit zwischen Gott und uns nicht mehr sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, darauf freue ich mich. Ich halte manchmal dieses noch nicht aus. Auch dieses, da betest du und dann kriegst du keine Antwort. Ja, das halte ich manchmal nicht aus, das sage ich ganz klar. Da bin ich ganz Mensch. Und da muss Gott mich oft zur Raison rufen. Ich freue mich darauf. Was Gott hier verspricht, freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringen werde. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan, spricht der Herr. Darauf freue ich mich. Und deshalb sage ich von ganzem Herzen Amen.